erstmal herzlich bedanken, dass Sie mich eingeladen haben, hier bei Ihnen zu sprechen. Zu mir als Person. Im normalen Leben bin ich Ingenieur, mache dort Großprojekte. Das heißt, ich führe Projekte. Ich schaue, dass die Projekte zum Abschluss kommen. Und ich schaue, dass die Schwierigkeiten, die sich ergeben in diesen Projekten, dann entsprechend ausgeräumt werden. Und war 9 Jahre lang in Ettal. Ich werde sicherlich jetzt manche Dinge relativ direkt ansprechen. Nehmen Sie das als Wertschätzung. Ich will niemanden vor den Kopf stoßen und sprechen Sie mich einfach nachher darauf an, falls es bei Ihnen irgendwas bewegt hat. Mir selber ist das Wohlergehen der Betroffenen als zentraler Punkt wichtig. Und das Wohlergehen meint, die Leute sind nicht mehr in ihrer Vergangenheit gefangen, sind nicht mehr beeinträchtigt durch das, was sie gemacht haben. Sie können in ihr normales Leben zurückgehen und haben den Hass abgelegt. In Ettal sind wir zu diesem Punkt für die allermeisten zu einem zufriedenstellenden Ergebnis gekommen. Aber der Weg dorthin, auch wie ihn Frater Gregor beschrieben hat, ist eher so ein Pfad durch einen Dschungel. Das heißt, sie wissen überhaupt nicht, wie es lang geht. Sie sehen nur die Blätter. Und ich kann nur jedem raten, versuchen Sie nur den Weg bei denen, wo es funktioniert hat, sich anzuschauen, in dem Fall auch unseren. Abkürzungen zu suchen, ist schwierig. Man kann sich im Dschungel auch wieder verlaufen. Und in allen Dingen, auch beruflich, habe ich gemerkt, dass es häufig ein Scheitern, wenn Leute etwas machen wollen, dass sie im Prinzip nicht wirklich sich die Zeit genommen haben, zu verstanden, wie Probleme vorher gelöst wurden. Als 10-Jährige haben die meisten von uns, die in so einer Einrichtung waren, Internat waren, ihr Zuhause verlassen. Und spätestens nach 2 Jahren haben sie den Familienkontakt so weit verloren, dass sie im Prinzip die Einrichtung ihre neue Familie wird. Und die Betroffenen sind dieser Einrichtung einfach wie Familie verbunden. Das heißt, im Guten wie im Schlechten. Sie werden das nicht mehr los. Und dann sind sie in der Einrichtung. Und dann passiert der Missbrauch. Wie auch immer. Und das heißt, dass sehr häufig in der Altersphase, da ist Sexualität interessant. Die Kinder erkunden sich auch untereinander. Und dann ist einer von den Erziehern, der macht dasselbe. Kein Kind sagt irgendwas. Es meldet sich keiner. Keiner geht nach Hause, auch in den Ferien, und sagt zu seinen Eltern, das, was ich mit meinem Klassenkameraden da einvernehmlich gemacht habe, hat das andere Schwein auch gemacht. Das machen sie nicht. In unserer Klasse hat einer einen Suizidversuch gemacht nach der 6. Klasse. Dann wird natürlich zwischen den Eltern auch gefragt, was könnte da los sein. Dann spricht dann auf einmal die eigene Mutter auf Sexualität an. Und dann kriegen sie so ein schlechtes Gewissen, das wollen sie nicht nochmal haben. Aber sie werden nie sagen, dass jemand anders dabei war. Und konnte dort das Musical Jesus Christ mit aufführen. Und wenn man so wie in unserem Denkmal Jesus, das missbrauchte Kind, symbolisiert, dann stellen Sie sich jeden der 39 Peitschenhiebe als einen Missbrauch vor. Und stellen sich ganz real vor, was von diesem Menschen nach 39 Peitschenhieben übrig ist. Und das trägt er durch sein Leben. Sie haben auch als Erzieher dann keine Chance, die Ursache für das Verhalten von den Kindern anschließend mitzukriegen. Warum die Schwierigkeiten, die auch gestern in Vorträgen genannt wurden, bei den Kindern auftreten. Und viele von den Kindern verlassen die Einrichtungen als Problemfall. Die Selbstbewusstsein, die sind aufmüpfig, die anderen kommen irgendwo ins Drogengeschäft, die nächsten im Alkohol. Diese Probleme kommen auch fortwährend vor und führen dann eben entsprechend zu Resignation, Depression oder Selbstmord. Und ich habe das vor 4 Jahren erlebt, wie jemand im Rahmen der Traumatisierung sich aufgehängt hat, einer aus unserer Klasse. Das war der 4. in der Klasse, der sich aufgehängt hat von 40 Kindern. Und dann haben sie die haben sie die Trauergemeinde vor sich und versuchen zu erklären, was da passiert ist. Er war depressiv, er hätte in eine Einrichtung gehen müssen, schaut sich das Zimmer an, schaut aus wie im Internat, geht nach Hause und hängt sich auf. Jetzt kommen diese Menschen wieder, nach Jahren, nach vielen Jahren. Und die haben viel mitgemacht. Und jetzt denken sie alle an das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Diese Menschen kommen wieder. Und wenn sie überlegen, das sind jetzt nicht Menschen, die das Vermögen verprasst haben, sondern die geschädigt wurden, und dann müssen sie einfach überlegen, schaffen sie es, die Menschen, so wie in dem Gleichnis vom verlorenen Sohn, mit offenen Armen aufzunehmen. Und das ist das Ziel. Und für die Betroffenen war unser ganz früher Leitsatz der, zu sagen, sie können erhobenen Hauptes in dieser Einrichtung wieder durch eine Eingangstür gehen. Und sie werden dort freundlich aufgenommen. Und mit diesen beiden Bildern haben sie eigentlich das wichtigste Grundgerüst für die ganze Aufarbeitung. Wenn sie das hinkriegen, haben sie es geschafft. Die Realität, hat der Vater Gregor ja auch beschrieben, ist dann häufig ein bisschen eine andere. Die Familien sind seit 2010 aufgewühlt. Wir sind ja heute nicht im Jahr 2010, wo alles ganz heiß ist. Die Leute haben jetzt 9 Jahre hinter sich. Die Familien sind aufgewühlt. All das ist jetzt, kommt immer wieder hoch in der Partnerschaft. Die Schwierigkeiten, die daraus resultieren. Und es ist auch nicht so, dass man Erfolgsstories liest. Sie lesen nur, es ist alles schwierig, die Orden oder die Diözesen benehmen sich seltsam. Briefe sind auch nicht immer sehr zielführend. Und es gibt keine Beschwerdehierarchie. Hierarchie heißt ja heilige Führung. Aber an wen wenden Sie sich denn? Sie haben Interessensverbände, so wie Sie auch einer sind. Aber Sie haben nicht eine Beschwerdehierarchie. Sie können nicht sagen, da muss jetzt einer hin und muss da aufräumen. Das haben Sie eigentlich nur, wenn Sie Glück haben und haben eine berühmte Einrichtung, dann haben Sie die Medien. Wenn Sie jetzt auch noch taktisch geschickte Menschen wie mich haben, dann können die Druck aufbauen. Dann bin ich ein sehr unangenehmer Mensch. Das ist uns gelungen, was weiß ich, 20 Seiten Süddeutsche Zeitungsmagazin zu platzieren, mit Klarnamen und so weiter. Es war unverschämt. Es war echt, wir waren extrem unangenehm. Wir haben Material gesammelt. Wir wussten, wen können wir wie diskreditieren. Es war einfach klar, dass wir einfach Vollgas geben. Es war klar, das vergisst jetzt keiner mehr. Wenn man sich vorstellt, dass wir seit 2003 offen mit den Verantwortlichen über den Missbrauch gesprochen haben. Mein Kollege hat alle damals Verantwortlichen und den Täter persönlich konfrontiert. Ein Brief der Staatsanwaltschaft war da 2003. Und jetzt kommen Sie genau zu der Sprachlosigkeit innerhalb des Konventes, die dann dazu führt, dass die Dinge nicht auf den Tisch kommen. Das ganze Chaos hätte es nicht gebraucht. Und jetzt kommt in dem Verhalten, was dann die Ordensgemeinschaften häufig haben, ist es dann auch so, oder auch die Diözesen, das ist kein Deut irgendwo professioneller, ist dann so, dass sie als jemand, der in einem Unternehmen arbeitet, denken, das ist jetzt eine abgestimmte Meinung, die hier mitgeteilt wird. Sie denken, okay, die haben jetzt sich zusammengesetzt, haben PowerPoint-Präsentation gemacht, haben einen Workshop gemacht und kommen jetzt zu dem einvernehmlichen Ergebnis, seltsame Briefe zu schreiben. Nach dem Motto, sie haben nichts in der Hand und so weiter, was ich ja angedeutet habe. Was keinem klar ist, dass die Kommunikationskultur dermaßen schwierig ist und dass auch die Aufgabendelegation häufig so ist, dass ein Chef, Bischof oder auch bei Ihnen, ein Chef delegiert etwas und dann macht derjenige. Derjenige hat keine Erfahrung und er tut irgendwas. Mit dem Ergebnis, dass dieses in sehr vielen Fällen schrullige Auftreten, was die Opfer brüskiert, grausam ist. Und Sie merken das auch Wenn Sie jetzt nur die letzte Zeit anschauen, was war Ergebnis der römischen Konferenz und auch der Vollversammlung der Bischöfe im Frühjahr. Und Sie lesen mal die Statements, da kommt Ihnen als Betroffener, da kommt Ihnen die Galle hoch, Sie kommen nicht über die erste halbe Seite. Und erst wenn Sie gutwollend sind, das erstmal weglegen, am nächsten Tag lesen, dann wohlwollend hinschauen, dann stellen Sie fest, das ist gar nicht so schlecht. Also der Kommunikationsweg ist grausam. Und ich hatte auch in der Aufarbeitung mitgewirkt, da hat Holzer auch was Ordentliches geschrieben, allerdings halt in der Vesper-Ansprache, dort war dann ganz unten ein guter Absatz, aber vorher kam das Rüschenkleid zur Taufe. Ich glaube, keiner von Ihnen vermutet, dass irgendein Betroffener so weit kommt beim Lesen. So, Grundkonsens der Gesellschaft und auch der Aufarbeitung ist diese ganz, ganz simple Gleichung: Kind plus Sex gleich Gefängnis. Das ist Grundkonsens der Gesellschaft. Und wenn jemand das unterbindet, verschleiert und ermöglicht er damit Taten. Und alle Hoffnungen, denen wird ermahnt, versetzt, oder es dient zum Schutz der Kirche, das ist alles nicht zielführend. Es hilft nichts. Und deswegen kommen Sie mit Betroffenen nie überein, wenn der Anschein entsteht, dass diese Grundgleichung für Sie nicht existiert, dass Sie irgendwas erklären wollen. Dann schafft man das nicht. Dann haben Sie sofort ein großes Problem. Und das ist auch, oben haben Sie so die Statistik, das Thema 10% Frauen hatten wir gestern, 5% nur sind Fremde, die sich an Kindern vergehen. Man muss die eigenen Kinder vor den Bekannten und Verwandten warnen. Bei den Bekannten sind Sie dabei. Also auch in Ettal war derjenige, der den meisten Missbrauch betrieben hat, auch jemand, der war eigentlich der Einzige, den ich als Mann so akzeptiert hätte. Der hat ordentliches Auftreten, ordentliche Umgangsformen und so weiter, dynamisch, organisationsstark. Das sind die Gefährlichen. Die können Menschen manipulieren. So, jetzt haben Sie, nehmen wir an, Sie haben das Kapitel durchschritten. Dann haben Sie natürlich die Frage, das Leben ist nicht schwarz-weiß. Sie haben natürlich jetzt einfach die Frage, was ist jetzt genau los? Wer hat was angestellt? Und deswegen empfehle ich einfach, diese linke Darstellung mit dem Graphen zu machen, wo man einfach sagt, okay, wer hat denn jetzt was gemacht? Wer war von wann bis wann da? Gibt es Vorwürfe für denjenigen? Und dann kommt man an den Punkt, dass man natürlich sagen muss, ist das jetzt Strafrecht? Ist es Grenzüberschreitung oder sind Stilfragen? Und bei Strafrecht bin ich relativ eindeutig. Da braucht es massive Sanktionen. Das sind Menschen, die können andere manipulieren. Die sind auch heute noch in der Lage, sie zu manipulieren. Und mir hat auch letzte Woche eine, die ich schon lange kenne, die in der Beratungsstelle arbeitet, gesagt, Leute, die mit Täter arbeiten, arbeiten immer zu zweit und in einer ganz engen Supervision, weil sie werden eingewickelt. Diese Menschen können manipulieren. Bei der Sexualität, wenn Sie Filme angucken, dann haben Sie keine emotionale Bindung. Wenn Sie mit einem realen Menschen was machen, dann haben Sie diesen Menschen beeinflusst, manipuliert. Sie haben den Kontakt aufgebaut. Und das ist das, was passiert. Und das können diese Menschen unheimlich gut. Um das zu erarbeiten, machen Sie das nicht selber. Überlegen Sie mal, Sie muten jetzt jemandem aus Ihrer Gemeinschaft zu, er soll die ganzen Akten durchlesen. Da kommt dann allen Fehltritten vorbei. Abwesenheiten, Kinder, Straftaten, Liebschaften und so weiter. Bürden Sie das einfach niemandem auf. Holen Sie jemanden rein, der das für Sie macht. Sie haben sonst die alten Geschichten wieder neu in der Gemeinschaft. Da können Sie nicht hin. Derjenige, wenn der Anwalt ist, einfach Aktenarbeit macht, dann funktioniert das auch. Die Personen sind wieder weg, die kennen niemanden, die belasten sich damit auch nicht. Und wenn Sie es als Akzeptanz in der Gemeinschaft brauchen, dann ist so wie in Ettal der Professor Jentsch jemand als Persönlichkeit, der das Ganze kann. Und wichtig ist auch zu den Umfängen, machen Sie jedem klar das Thema Persönlichkeitsrechte. Also wir haben kein Recht, den Klarnamen zu schreiben. Aber machen Sie denjenigen klar, dass es Teil der Buße ist. Teil der Buße, dass sein Name hier genannt ist. Unterbinden Sie bitte, dass derjenige sich in der Zeitung äußern kann oder irgendwie anders öffentlich. Man konnte verfolgen, wie das lange Mitwirken von dem Georg Ratzinger über die Passauer Presse diese Betroffenengruppe angestachelt hat und den ganzen Prozess hintertrieben hat. Sagen Sie demjenigen einfach, er hat zu schweigen. Und veranlassen Sie auch, dass er Verdienstorden zurückgibt. Die Menschen sind häufig auch noch hoch dekoriert. Und dann habe ich das in Ettal ja auch versucht, angeblich wurde Verdienstorden auch zurückgegeben, aber es sagt dann keiner. Geben Sie einfach Zeichen von dem, was Sie tun. Machen Sie Zeichen, dass da etwas passiert ist. Und als letzter sehr wichtiger Punkt auf dem Kapitel, es gibt keine Versöhnung bei Missbrauch. Bringen Sie Täter und Opfer nicht zusammen. Diese emotionale Bindung, die ich vorhin gesagt habe, es wurde eine Beziehung aufgebaut. Und zwischen dem Kind und dem Erwachsenen hat genau das stattgefunden, was in der normalen Liebeslebenanbahnung auch stattfindet. Da ist einfach der ganze Liebesapparat angeschmissen, auf allen beiden Seiten, bei dem Kind und bei dem Erwachsenen. Ich habe das einmal erlebt, wo ein Betroffener mit dem Täter nochmal in Kontakt kommen wollte, mit Mediatoren. Er hat mich gebeten, dabei zu sein. Es ist gruselig. Derjenige wird nie was zugeben, weil er hat so viel zu verlieren. Wenn er nur einen Piep sagt, ist seine ganze Reputation alles weg. Er wird es nicht sagen. Also beschimpft ihn das Opfer. Opfer beschimpfen immer detaillierter, weil sie denken, dass die immer drastischere Darstellung dazu führt, dass die Organisation oder die Täter irgendwann einknicken. Das tut er nicht. Und ganz zum Schluss will der Täter das Opfer in den Arm nehmen. Also bringen Sie Leute nicht zusammen, Sie müssen stellvertretend das tun. Und Sie brauchen Unterstützung. Sie brauchen Unterstützung, um mit den Leuten umzugehen. Das ist das Thema Mediatoren, was schon angesprochen wurde. Ein Betroffener unterstellt Ihnen nie guten Willen und er stellt auch Forderungen, die müssen Sie ablehnen in einzelnen Fällen. Wie machen Sie denn das? Alleine wenn Sie mal jemanden gegenüber haben, zum Beispiel eine Betroffenengruppe, die sich irgendwie organisiert hat und die wollen halt nicht, dass Sie in Ihren Gewändern kommen. Dann stellen Sie vor, der ruft bei Ihnen an und sagen, aber bitte ohne Kutten. Und ist das Schwein XY auch auf der Liste? Wer von Ihnen hat da Lust auf einen guten Dialog? Wer hält das aus? Wer ist da nicht schon einfach mental weg? Sie schaffen vielleicht ein Drittel, vielleicht die Hälfte, aber es schaffen mindestens 20-30% schaffen das nicht mehr. Und das ist genau das, weswegen Sie Mediatoren brauchen, das ist diese Shuttle-Kommunikation, mit der Sie das dann auch hinkriegen können. Und nehmen Sie dafür einfach Leute, die Erfahrung haben mit Tätern und Opfern. Auch in dem Fall hatten wir auch Menschen, die mit in Frauenhäusern gearbeitet haben, die einfach Sex kennen, Opfer kennen, die Mechanismen der Beziehung kennen. Und dann kriegen, und es ist so wichtig, dass die Betroffenen zu diesen Menschen einfach nur mit dieser Überschrift das Vertrauen haben. Die betrügen uns nicht. Das ist nicht ein Abgesandter, der doch sein Geld von der Kirche kriegt und dann uns über den Tisch zieht. Und diese Glaubwürdigkeit ist der absolute Kern. Dann haben Sie die Frage, Sie brauchen ein Gegenüber. Und dieses Gegenüber war jetzt in dem Fall, weil Ettal natürlich eine Einrichtung war, wo es war ein Gymnasium, die Leute haben es nachher irgendwie geschafft, größtenteils wieder auf den Boden gekommen. Das heißt, sie haben große Kräfte, sich überhaupt selbst organisieren zu können. Das haben sie in vielen anderen Fällen nicht. Aber versuchen Sie einfach parallel auch zu den Mediatoren, wenn es mehrere Betroffene gibt, die sich solidarisieren, versuchen Sie die auch zu schützen, also zu unterstützen. Sie brauchen ein Gegenüber, mit dem Sie kommunizieren. Und das meiste ist, dass über diese divergente Interessenslage, gerade zum Thema Geld, gerade bei Leuten, die eben nicht wieder auf die Füße gekommen sind, auch die betroffenen Gruppen sich auseinanderdividieren. Und sie brauchen ja auch jemanden, mit dem sie irgendwie verhandeln können und der auch eine Kommunikationsstruktur hat, um die vielen anderen auch wieder zu erreichen. Und so wie vorhin genannt, wo sich keiner direkt zum Beispiel an die Einrichtung wenden will, der kommt halt dann zum Beispiel, sind die Leute halt bei mir vorbeigekommen. Und natürlich auch, das war ein Job, den ich ungern gemacht habe, aber Sie haben ja auch manchmal Sachen, die wollen Sie sagen, da machen wir gerade was mit dem einen, der ist halt nur Grenzverletzung, aber den haben wir zum Beispiel mit den Mediatoren dazu gebracht, dass er sich alle Berichte durchliest, begleitet. Damit uns, also dann, das wollen Sie ja nicht in die Zeitung schreiben. Also brauchen Sie auch wieder jemanden, der Informationen auf einem mehr oder weniger diskreten Weg wieder zurückbringt. Sie müssen sich auch in Ihre Gemeinschaft schützen. Sie lehnen sich, wenn Sie den Weg gehen, weit aus dem Fenster. Sie sind der Prophet im eigenen Haus. Sie werden für diesen Job überhaupt nicht geliebt. Da sind mindestens die Hälfte dagegen. Und das ist nicht schön. Dann kommt irgendwann das Thema Anerkennung und ich mache es an der Stelle vielleicht ganz kurz. Anerkennung ist einfach das, was man, aus meiner Sicht hat Anerkennung funktioniert dann, wenn man in der Größenordnung von den Schmerzensgeldzahlungen bleibt, die Betroffene heute auch an den Gerichten erhalten. Dann habe ich jetzt erlebt, dass es sowohl in Ettal funktioniert hat, bei den Domspatzen hat das auch funktioniert. Ettal hat für Missbrauch zwischen 10.000 und 20.000 Euro gezahlt. Bei den Domspatzen ging es wohl bis 30.000. Die Klassenkommission hat vielleicht 40.000 gezahlt, im Schnitt aber auch 11.000. Aber also nehmen Sie einfach dieses Thema Schmerzensgeldzahlungsgrößenordnung als Leitfaden. Die meisten Menschen sind danach befriedet und das Geld, die Zahlung des Geldes professionell abgewickelt. Am ersten Tag ein Brief in den Briefkasten, am zweiten Tag die Pressemeldung, am dritten Tag das Geld am Konto. Sie haben einfach die Emotion draußen. Und die Leute, dieses Schuldanerkenntnis oder dieses Ich werde ernst genommen, weil ich das Geld am Konto habe, ist unheimlich wertvoll. Und die Diskussion über 2.500 oder 5.000 Euro, sage ich ganz vereinfacht, wenn Sie immer Ärger haben wollen, dann bleiben Sie bei der Größenordnung. Jemand, der nicht viel verdient, ist 5.000 Euro auch noch was er sich irgendwie absparen kann. 10.000 schon nicht mehr. Für 10.000 kann sich jemand einfach auch was leisten, was er sich sonst nicht leisten könnte. Und das ist der kleine, feine, emotionale Unterschied. Und bei der Studie auf die Vase ist das Fixierbild. Das heißt, Sie können, entweder sehen Sie die Vase oder die zwei Gesichter und so haben die beiden Welten parallel existiert. Und mit diesem Bild wurde auch die Befriedung eingeleitet, indem dort die Leute in einem Vortrag, Podiumsdiskussion, Abt, Vertreter der Betroffenen und so weiter vor Ort gemeinsam aufgetreten sind. Diese Rückendeckung, die war ein echter Schlüssel in dem ganzen Prozess. Ja, dann bin ich auch soweit am Ende des Vortrags. Wollte einfach sagen, ich habe einen hohen Respekt vor Ihrer Lebensentscheidung, in den Orden einzutreten, ihr Leben in diesen Dienst zu stellen und er lebt davon, dass man ihnen glauben kann. Machen Sie das einfach. Schauen Sie, dass Sie dieses Thema glaubhaft fertigstellen. Als Projektmanager sage ich, so wie auf der Eingangsfolie, Liste der Orden, grüner Haken dran. Wenn Sie das bei 80-90% schaffen und qualifiziert kommunizieren, dann tun Sie wirklich einfach der Kirche einen Gefallen. Sie haben es, ehrlich gesagt, nach meiner Einschätzung viel leichter als die Bischöfe. Herzlichen Dank.